Hi, liebe Diana. Heute haben wir nach über 3 Jahren Meno an mich eine echte Premiere. Es ist ein Mann zu Gast. Und das hat natürlich einen Grund, denn er ist hier nicht nur als Experte für irgendwas, sondern als Mann. Denn Thomas Hallett ist seit 30 Jahren mit Dagmar Kieselbach verheiratet und die beiden arbeiten gemeinsam als Paartherapeuten. Das heißt, sie beraten Paare gemeinsam in Sitzungen. Warum das so ist, dazu gibt es gleich mehr in der Folge. Also hör mal rein. Ich finde, es ist ein schönes Gespräch geworden. Und ich muss eine Sache vorweg sagen. Im Nachgang ist mir dann aufgefallen, dass wir hier hauptsächlich von heterosexuellen Paaren sprechen. Aber ich finde, nahezu alle Fragen und Antworten haben in meiner Lesart genauso ihre Gültigkeit für gleichgeschlechtliche Paare. Denn auch hier kann man ja an Rollen oder Verabredungen oder Arbeitsteilung feststecken, indem man sich nicht mehr wohlfühlt. Also, hör mal rein. Ciao, ciao.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Dagmar Kieselbach und Thomas Hallett. Die beiden sind seit 30 Jahren ein Paar, haben als berufstätige Eltern 2 Kinder großgezogen und arbeiten jetzt gemeinsam als Paartherapeuten. Mit dieser Erfahrung im Gepäck haben sie ein Buch geschrieben, das den Titel eines berühmten Songs der guten alten Punkband The Clash trägt. Should I stay or should I go? Zu Deutsch, soll ich bleiben oder gehen? Ja, und da dachte ich, diese Frage hat sich wahrscheinlich die ein oder andere mittelalte Frau schon mal gestellt und habe die beiden eingeladen. Und weil wir uns aus beruflichem Kontext schon länger kennen, duzen wir uns. Hallo Dagmar, hallo Thomas.
Hallo Julia.
Hallo Julia.
Ihr sitzt in 2 getrennten Räumen, aber ihr seid nicht getrennt. Das ist schon mal schön.
Wir sind nicht getrennt, das ist richtig.
Ihr seid in Köln, ich bin in Hamburg, das nur zur Einordnung. Also wir sehen uns nicht, aber wir hören uns. Das ist ja die Hauptsache. Thomas, ihr seid 30 Jahre zusammen. Should I stay or should I go? Habt ihr euch das auch mal gefragt?
Ehrliche Antworten erwünscht. Ja. Jeder für sich, so mal im Hinterkopf. Aber nicht so diese Frage so direkt zugespitzt, glaube ich, bei mir auf jeden Fall nicht, sondern eher so die Frage, was passiert hier eigentlich? Will ich mir das länger noch zumuten? Was läuft hier nicht so gut? Und wie kann ich das verändern, wenn ich es verändern möchte? Ich wollte es eigentlich immer auch zum Besseren kriegen, aber bis man an den Punkt kommt, ja, kann es dann manchmal ein bisschen ungemütlich werden. Aber ja, Trennungsgedanken sind eigentlich normal.
Ich finde ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit diesem, was passiert hier eigentlich, weil ich glaube, das ist echt der Punkt, der gar nicht so einfach zu beantworten ist. Welche Dynamik ist da eigentlich gerade im Gange? Man merkt, irgendwie fühlt sich's blöd an, aber das zu spotten stelle ich mir nicht leicht vor. Sag mal, also Thomas hat ja schon angedeutet, klar hat er das irgendwie mal überlegt, ohne dass ihr das jetzt sozusagen auf den Tisch geknallt habt vielleicht. Aber so im Nachgang würdest du sagen, ohne dass ich jetzt zu sehr auf eurem persönlichen Ding rumreiten will, aber ich glaube, da kann man sich so ein bisschen drin wiederfinden. Hast du das Gefühl, das war zum gleichen Zeitpunkt im Raum oder gab es so unterschiedliche Kipppunkte bei euch beiden vielleicht mal?
Also ehrlich gesagt glaube ich, dass alles drin war. Es war so, dass jeder es vielleicht zum anderen Zeitpunkt hatte wie der andere, aber sicherlich auch mal Momente, wo wir beide das Gefühl hatten und beide in so einer Anti-Haltung waren. Aber ich glaube, dass wir jetzt konkret als Paar ganz gut im Rückblick damit umgegangen sind und uns echt das nochmal angeschaut haben. Und das ist, glaube ich, unsere Chance gewesen. Und ja, ich finde auch das, was du sagst, man rutscht da so rein und man weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist. Und ich finde diese Frage ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich bin ja anders als viele andere. Ich finde diesen Gedanken zu denken, soll ich gehen oder bleiben? Ist das jetzt alles gewesen oder kommt da noch was? Finde ich jetzt zunächst mal nicht bedrohlich, sondern normal.
Aber die Frage klingt so bedrohlich gleich. Mir fällt bei der Frage ein, eine oder zwei Situationen, wo wir wirklich heftig gestritten haben. Und das fühlte sich ja so an wie so eine Ausweglosigkeit. Ja, also hier geht's überhaupt nicht mehr weiter. Und es gab auch größere Vorwürfe und Verletzungen. Und das waren für mich die Situationen, wo ich gedacht habe, oh, das kannst du nicht mehr länger aushalten.
Ja, interessant, dass einem so die Mittel ausgehen, ne? Ja. Also dieses Gefühl kenne ich, dass man zwar irgendwie theoretisch wirklich weiß, Alter, der Preis ist so hoch, will ich mich das jetzt wirklich fragen, aber man ist so, also man fühlt sich so mittellos, das kann ich sehr nachvollziehen.
Ja.
Ich habe es auch ein bisschen gefragt, Dagmar, ich frage dich das jetzt zuerst, weil ich mich frage, ob diese Kipppunkte, auch was zu tun haben mit den unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Ich sage extra nicht zwischen den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, sondern ich sage den unterschiedlichen Lebenserfahrungen, die Männer und Frauen in ihrem Leben machen. Ob du glaubst, dass es damit was zu tun hat, der Zeitpunkt, an dem zum Beispiel die Frauen denken, so jetzt muss ich nochmal neu sortieren.
Also mit den unterschiedlichen Lebenserfahrungen, mit der Formulierung kann ich was anfangen. Finde ich besser als diese Gender-Definierung, weil es eben sehr unterschiedlich ist. So erleben wir das ja auch in der Paarberatung immer. Es ist nicht immer derjenige, der genervt ist von Familie oder sie ist genervt von Familie und er ist genervt vom Job oder so. So einfach ist es ja nicht. Ich glaube aber, dass es schon einen Einfluss hat, natürlich wie man sozialisiert worden ist, welche Muster einen auch in der eigenen Lebensgeschichte geprägt haben und wie man mit zum Beispiel mit Erwartungsenttäuschung umgeht. Ja. Das glaube ich schon, dass das sehr unterschiedlich ist und dass da manchmal zwei Dinge aufeinander knallen können.
Ich möchte was ergänzen, wenn ich darf. In der Beratung sehen wir ja viele Paare, bei denen sie ihre Fragen, ihre Zweifel aus einer bestimmten Lebensphase ableitet. Typischerweise die Familienphase endet.
Deswegen habe ich das gefragt.
Ja, genau. Und sie fragt sich oder sie fragt uns, was mache ich denn jetzt mit ihm oder was machen wir jetzt zusammen? Ich möchte das nicht mehr so laufen lassen. Und dann sind wir mitten im Gespräch. Und auf deine Frage bezogen heißt das, dass Frauen in diesem Lebensalter öfter die Frage stellen zu diesem Zeitpunkt als Männer und als sie selber noch vor einigen Jahren.
Ja, weil viele Frauen, sage ich jetzt doch, eben auf einmal merken, ey, da fällt jetzt eine Riesenaufgabe und ein Riesenkraftsauger weg. Ich habe wieder mehr Zeit für mich. Ich kann mich auf meine Bedürfnisse konzentrieren. Und für viele Partner ist es dann so, dass sie auf einmal denken, Moment, es war doch alles in Ordnung hier, ja. Wir haben uns doch, es war doch alles okay. Was fängst du jetzt an zu nölen, ja? Wir hatten es doch so schön. Wir haben doch Haus, Hof und schickes Auto und können schön in Urlaub fahren. Und jetzt fängst du an, hier rumzumoppern, ja. Das ist ganz oft eine ganz große Ungleichheit in der Wahrnehmung der herausfordernden Lebensphase gerade.
Ja, und was ich jetzt gerade denke beim Zuhören, also deswegen war mir das wirklich wichtig mit diesen unterschiedlichen Lebenserfahrungen, nicht irgendwie Frauen fangen im Alter an zu nerven, weil sie Wechseljahre haben, sondern da geht was zu Ende, die Lebenserfahrung ist so, oh Backe, jetzt bin ich hier in Teilzeit, meine Rente wird nicht reichen, jetzt lerne ich, jetzt verstehe ich, was die alle gemeint haben, ja. Ne, jetzt bin ich auch da und jetzt müssen wir nochmal neu verhandeln, weil ich eben diese Lebenserfahrung gemacht habe, die ich vielleicht mit 30 nicht hatte. Und meine Annahme, ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gelesen habe, es war ein Mann, da ging es glaube ich auch um Paartherapie, der erzählte, dass bei ihm halt dieser Punkt war, im Grunde als die Kinder geboren waren. Ne? Als er dachte so, hey, ich dachte, wir sind hier irgendwie ein Liebespaar und jetzt bin ich raus. Und das finde ich ganz interessant. So, das ist eine Erfahrung, die macht man dann, die tut irgendwie weh und dann muss man nochmal sprechen. Aber Thomas, du hast gesagt, da kommen ganz viele Frauen zu euch, die dann vielleicht die Gelegenheit beim Shop packen oder wie auch immer, die das dann anstoßen. Was ist denn eure oder deine Erfahrung? Wie viel Bereitschaft ist denn da auf der anderen Seite zu sagen, ja, okay, mache ich jetzt die Wäsche oder dann, was immer es ist, ja, also da dann wirklich, was Dagmar so andeutete gerade, das Ding nochmal aufzuschnüren. Ja. Das Paket, was schon so...
Wir haben natürlich eine Verzerrung in unserer Wahrnehmung, Julia, weil zu uns kommen ja Paare, die etwas ändern möchten. Und wo er manchmal schweren Herzens sagt, okay, ich komme mit und wir schauen uns das mal an. Und unsere Erfahrung ist in diesen Gesprächen, wo es dann auch um praktische und Alltagsfragen geht, ist schon die Bereitschaft da, da drauf zu gucken. Nur da hat sich manchmal so vieles festgesetzt und festgefahren und viele sagen auch, wir haben schon alles probiert, ja, und da tut sich ja nichts, ja. Aber wenn man dann mal konkreter wird und sagt, okay, wie ist es mit der Wäsche? Wie ist es mit dem Kochen, Einkaufen? Dann kommt man schon an Punkte, wo wir sagen können, aha, die können sich wieder treffen und die können zumindest die Absicht mitnehmen, das im Alltag nochmal wieder neu aufzuschnüren. Also da passiert immer was, doch eigentlich immer.
Was hast du, Dagmar, wenn du das hörst? Empfindest du das auch so?
Jetzt bei den Paaren, die zu uns kommen, meinst du konkret? Ja, absolut. Manche brauchen ein bisschen länger, manche weniger lang. Aber es ist halt auch oft so, wenn auf einmal klar wird, boah, hier, also auch für Männer oft, hier verändert sich gerade was. Und wenn ich jetzt nicht reagiere, dann fliegt mir vielleicht diese ganze Beziehung um die Ohren. Das ist oft eine Motivation, um mal loszugehen. Und es ist ja auch oft so, dass die Frauen, jetzt reden wir doch wieder über Männer und Frauen, aber dass die Frauen auch festgehalten haben an ihren Rollen, an ihren Aufgaben und sich noch nicht gewagt haben, mal den Schritt nach draußen zu machen und zu sagen, was kann ich denn auch einfach mal loslassen oder Neues entdecken oder ihm übertragen und so. Also und das ist der Grund, was deshalb ich auch vorhin gesagt habe, der Gedanke, ja, should I stay or should I go, der ja eigentlich nichts anderes heißt als, ey, war's das jetzt oder können wir hier nochmal was Neues erleben? Das finde ich eigentlich einen tollen Gedanken, wenn man den konsequent verfolgt, wenn man darüber ins Gespräch kommt und sagt, was wollen wir denn behalten von dem, was bisher war und was wollen wir vielleicht mal komplett verändern?
Wir haben ja auch das Buch geschrieben, weil wir so viele Ermutigungen erfahren haben über die Paare, über die Paararbeit, weil wir gesehen haben, wenn man mal praktischer wird und wenn man Ideen hat, wie Veränderung funktionieren kann in vielen Aspekten des Alltags, dann geht da auch was. Und wir wollten das natürlich auch gerne zusammenstellen und weitergeben und anbieten als Anregungen. Eine Klientin schrieb uns vorletzte Woche, glaube ich, wirklich ein Dankeschön. Die hat geschrieben, danke, dass Sie auf diesem Thema Wäsche machen bestanden haben. Wir haben das echt 2 oder 3 Mal nacheinander aufgerufen in Sitzungen und haben gesagt, wenn Sie das Thema sauber klären wollen, dann machen Sie eine saubere Arbeitsteilung. Ja, dann hat er das Wäschepaket und sie sollte nicht immer kontrollieren, nachfragen, anmahnen, sondern dann ist es seine Verantwortung. Und sie sagte, das war der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit bei dem Thema. Vorher war immer irgendwie so ein Schwebezustand und irgendwie immer Zoff. Und wenn man das dann konsequent macht, dann werden beide die Erfahrung machen, ja, es geht.
Ja, das finde ich ganz spannend. Also so dieses, was ist eigentlich der Gewinn, wenn alles vermeintlich bleibt, wie es ist, zu dem kommen wir gleich noch ganz ausführlich. Aber ich finde auch spannend, was du gesagt hast, Dagmar, so im Nebensatz, spätestens dann merken alle Beteiligten, es ändert sich hier sowieso gerade was. Also es ist einfach nicht mehr so, wie es war. Und jetzt muss ich mich auch verändern. Also Veränderung passiert immer. Und entweder ich gehe sie mit oder, ja.
Absolut.
Oder ich gehe.
Ja. So. Ja, es ist so dieses, ich weiß, dass ich das mal im Freundeskreis erlebt habe, als eine Freundin sich in einer langen Beziehung getrennt hat und sie irgendwann da saß und gesagt hat, ich will mein altes Leben zurück. Mhm. Aber das ist halt so ein Wunsch, das ist so ein Gedanke. Das alte Leben gibt es nicht mehr. Das alte Leben ist vorbei. Also unabhängig von einer Trennung oder von einer anderen Weiterentwicklung. Es gibt das alte Leben nicht mehr. Und wenn man das verstanden hat, dass es vorwärts geht und dass das alte Leben nicht mehr zu haben kein Verlust ist, sondern der Gewinn für etwas Neues sein kann, dann ja, es ist halt eine Riesenchance, auch in dieser Lebensphase. Ne?
Es ist eine Umdeutung. Du hast gesagt, Thomas, vorhin, das ist so ein bisschen verzerrt, weil die kommen, die wollen ja was ändern. Die sind ja schon so weit. Und da habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich wollen alle anderen das auch. Aber sie kriegen irgendwie die Kurve nicht. Ja, also keiner möchte ja wirklich einfach verharren in einer Situation, die sich nicht gut anfühlt. Aber wir hatten das Verharren eben schon zu fassen. Was glaubst du denn, Dagmar, führt dazu, dass Menschen manchmal verharren, auch in diesen Rollen? Und da meine ich jetzt nicht nur die Rolle, macht Mutti die Wäsche, sondern auch in anderen Rollen.
Naja, verharren heißt ja, oder nicht verändern zu wollen, heißt ja genau genommen auch keine Verantwortung zu übernehmen. Und immer, also das kennen wir auch bei uns in der Paarberatung ganz, ganz oft, dass der eine sehr gut weiß, was der andere verändern müsste, damit es den beiden in der Beziehung besser geht, ja. Und das funktioniert halt leider nicht. Es funktioniert nicht. Wir sind keine Reparaturwerkstatt, wo man den Kerl abgeben kann und dann hinterher ist er repariert und dann läuft's wieder. Aber es klingt halt erstmal ganz bequem zu sagen, ich weiß, was der andere machen muss. Und ich bleibe in den Mustern, die ich kenne und die mir Sicherheit geben und die mich vermeintlich auch weniger Kraft kosten. Das ist ja ein Irrglaube, ne? Dass man glaubt, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann ist es vielleicht nicht so richtig toll. Aber ich weiß, wie es geht.
Ja, ich meinte aber auch jetzt nicht nur alles bleibt, wie es ist, sondern wenn ich in dieser Erzählung bleibe, der andere ist schuld, ne? Dann muss ich jedenfalls nicht mich fragen,
muss ich,
was...
Genau, da muss ich nicht selber Verantwortung übernehmen. Und dann lasse ich, also das ist ein ganz großer Irrglaube, zu denken, der andere muss mich glücklich machen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, glücklich kann man sich nur selber machen. Und wenn man dann einen Partner hat, mit dem man auch noch Leichtigkeit und Abenteuer und Spannung und gute Gespräche führen kann, ist das Sahnehäubchen obendrauf. Aber ein Partner darf nie die Aufgabe haben, mich glücklich zu machen.
Auf den anderen zu warten, hält einen ja auch davon ab, mal bei sich zu schauen. Was möchte ich eigentlich zum Positiven verändern? Was ist mir denn wichtig? Was brauche ich denn mehr? Und wenn wir da fragen in der Paarberatung, sind ganz oft so Schweigesekunden. Also diese Frage verstehen dann die allermeisten, aber die Antwort zu finden, die sie im Alltag auch nicht gefunden haben bis dahin, das dauert. Also wenn ich sage, die Veränderung soll wozu führen, was soll dann bei mir anders und besser werden, ist eine total schwierige Frage.
Also die Frage konkret, die wir manchmal in der Beratung stellen, ist, was sind Sie bereit zu tun, damit es Ihnen beiden besser geht in der Beziehung? Und diese Frage erstmal auszusprechen und sacken zu lassen und darüber nachzudenken, das bringt schon ganz viel Bewegung. Was sind Sie bereit? Nicht, was ist er bereit oder was ist Ihre Partnerin bereit, sondern was sind Sie bereit zu tun? Und darüber nachzudenken, das haben viele schon verlernt, weil sie sich es gemütlich eingerichtet haben in dem Gedanken, ich kann ja sowieso nichts machen, solange er sich nicht ändert oder solange sie sich nicht ändert. Wenn sie nur ordentlicher wäre, wenn er nur auch mal in der Küche helfen würde, das ist einfach, ja.
Genau, aber das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo manche sagen, ach, jetzt mache ich die Folge aus, weil ich wollte ja hören, dass der andere schuld ist.
Ja, das kann sein.
Genau, aber weil das so ist, ja, wahrscheinlich in Wahrheit, würde ich es mal gerne konkret machen. Also ihr hattet dieses Thema Wäsche. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht bei allen ein Riesenthema, aber es gibt ja diese Dinge, wo man denkt, jetzt im Ernst, das mache ich jetzt immer noch, obwohl die Kinder längst aus dem Haus sind oder was immer es ist, ja. Nehme mal die Wäsche und du merkst einfach, der andere sagt, du sei mir nicht böse, aber das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock zu. Was ist dann meine Aufgabe, wenn der andere wirklich sagt, wenn man spürt, der möchte das nicht hergeben, dass das für ihn gemacht wird. Was ist dann meine Aufgabe?
Die Aufgabe ist es zu verhandeln. Und das ist das, was viele Paare verlernt haben. Man muss verhandeln. Was bin ich bereit? Wo bin ich bereit, mich zu bewegen, auf dich zuzugehen? Wo bist du bereit, vielleicht auch was loszulassen und abzugeben? Man muss wirklich miteinander verhandeln. Angenommen, ich mache komplett die Wäsche für mich, dann möchte ich aber, dass du mir zusagst, dass mein Fahrrad immer tipptopp in Ordnung ist und du dich darum kümmerst. Deal, dann haben wir das geklärt. Also dieses, das kann ja sogar Spaß machen, miteinander zu verhandeln. Was sind meine Aufgaben? Was sind deine Aufgaben? Wo bin ich überhaupt nicht bereit, etwas herzugehen? Wo will ich unbedingt was loswerden? Und da wird's vielleicht auch ein bisschen anstrengender, darüber zu debattieren. Das ist Beziehung.
Es gibt ja auch Themensituationen, wo jemand wirklich keinen Bock hat, bestimmte Dinge zu übernehmen. Und dann gibt's immer noch verschiedene Optionen. Dann kann er sozusagen stur bleiben oder er kann Dinge aushandeln, nachverhandeln. Er könnte aber auch sagen, ja, das fällt mir schwer, das zu übernehmen, aber dir zuliebe mache ich's. Ist eine Frage der Grundhaltung, also wie ich auf die Wünsche, manchmal Forderungen des anderen, des Partners, der Partnerin eingehe. Ich kann abwehrend sein, ich kann zuvorkommend sein, ich kann verhandlungsbereit sein. Ich kann aber auch sagen, ja, das scheint mir sinnvoll, ich find's nicht so toll, aber ich mach's trotzdem dir zuliebe und dann ist es ein schönes Signal, finde ich.
Also was ich ganz spannend finde, was du vorhin gesagt hast, Thomas, dass wenn dann diese Frage kommt, wovon wollen Sie denn mehr, dass dann so eine Schweigeminute kommt. Und weil du das jetzt gerade angesprochen hast, Dagmar, dass das ja ein Verhandeln ist. Zum Verhandeln gehört ja, dass man ganz klare Interessen hat, die man kennt. Und Thomas, wie macht ihr das? Weil ich glaube, das ist wirklich eine Sache, das muss man üben, wenn man es nicht gelernt hat. Männer wie Frauen, das ist auch eine Typfrage. Aber wenn man da sitzt und auf diese Frage eigentlich denkt, so scheiße, ja stimmt, wovon will ich eigentlich mehr? Wie findet ihr das raus, wenn ihr mit Paaren sprecht, Thomas?
Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir reden jetzt mal über die Frau in dem Kontext, dass die Frau auch spürt, ach, hier ist ein Raum, in dem ich mich lassen kann, in dem mein Gefühl, es ist okay, mehr zu wollen oder zu sagen oder zu denken, jetzt bin ich mal dran, dass dieser Raum erstmal Sicherheit gibt, etwas zu sagen, was nicht als unzulässige oder unzumutbare Forderung ausgelegt wird, sondern das ist okay, wenn eine Frau, nachdem sie 20 Jahre Familienarbeit gemacht hat oder Care-Arbeit gemacht hat, dann sagt, so, neues Kapitel, bisher haben mir Dinge gefehlt aus nachvollziehbaren Gründen, aber jetzt möchte ich mich um mich kümmern, nicht unbedingt um andere, um mich. Aber wie geht das genau, dieses um mich kümmern? Und da kann man anfangen zu fragen und auf dem Flipchart zu notieren, okay, was könnte das denn sein? Was sind denn die Wünsche, die Bedürfnisse? Und dann kommt meistens doch einiges zusammen.
Dagmar, wie empfindest du das? Ich frage das jetzt einfach nur, damit es ausgewogen ist, nicht weil ich mal den Mann und mal die Frau wagen will, sondern zwischen euch. Dieses, mir haben Dinge gefehlt, das ist das, was ich ganz häufig beobachte, also das sage ich mal ganz global im Freundes- und Bekanntenkreis, keine bestimmten Freunde, so dieses, dass die Männer sagen, ja ganz ehrlich, mir hat aber auch eine Menge gefehlt. Ja, also ne, kann ja sein, dass du jetzt hier irgendwie die Wäsche und dass das total ätzend ist, aber für mich war es auch nicht so geil, hier ständig die Kohle ranzubringen, wenn das noch so verteilt ist. Aber das ist ja bei ganz vielen Frauen, die uns zuhören, ist das häufig noch die Verteilung, beziehungsweise sagen wir mal, mindestens ist die Verteilung, sie arbeiten vielleicht genauso viel, aber haben trotzdem mehr Care-Arbeit gemacht. Mhm. Das, glaube ich, kennen alle. Aber was ist denn deine Erfahrung oder eure Erfahrung, Dagmar, was die Männer dann da antworten, weil das höre ich jetzt ganz viel, dass die Männer sagen, ich fühle mich da echt ungerecht behandelt, weil ich habe auch auf so viel verzichtet.
Das hören wir auch sehr, sehr oft. Und ich finde, dass es auch ein berechtigtes Bedürfnis ist. Es geht ja nicht darum, das gegeneinander aufzurechnen. Es gibt wahnsinnig oft die Aussage, dass Männer sagen, ich war immer nur der Kohle ranschaffen musste, der verdienen musste. Ich hätte auch gerne mehr Zeit mit den Kindern verbracht oder mehr gekocht oder was weiß ich nicht gemacht. Und das ist ja auch manchmal sehr heilsam, darauf zu gucken, zu sagen, ach, das hat dir wirklich gefehlt. Boah, schade, dass wir das nie besprochen haben. Da hätten wir ja was dran verändern können. Dann sollten wir es in Zukunft besser machen. Aber das kann so heilsam und so, das kann auch so eine Nähe bringen, wenn man das mal wirklich ausspricht. Viele Männer sagen auch, sie haben sich außen vor gefühlt vor dieser Einheit Frau mit Kindern, ja. Und spüren jetzt erst in der späteren Lebensphase den Schmerz darüber und haben möglicherweise die Chance, es bei den Enkelkindern anders zu gestalten. Das ist doch auch eine tolle Entdeckung.
Eine Beobachtung aus der Beratung ist ja, dass solche Themen gerne mal verschleppt werden.
Das genau sollte ich gerade fragen. Danke.
Gerne ist natürlich jetzt zugespitzt. Die werden verschleppt über Jahre, manchmal Jahrzehnte. Die Unzufriedenheit mit diesen festgeschriebenen Rollen, also der Ernährer und die Mutter und Hausfrau und diejenige, die Care-Arbeit macht. Und das wird dann viele Jahre so praktiziert und irgendwann kommt es dann in Beratungssituationen auf den Tisch und da ist so viel verschüttet. Und wir werben ja für den Gedanken zu sagen, eine Beziehung sollte von Zeit zu Zeit überprüft werden von den beiden Beteiligten. Zum Beispiel am Jahrestag oder am Hochzeitstag, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, die Abmachungen, die wir vielleicht nicht explizit hatten über diese Rollenverteilung, die kommen mal auf den Tisch und wir gucken mal, wie es jedem von beiden damit geht. Statt das anzusammeln über Jahre, mal zu gucken in Abständen, ist das für uns beide noch okay oder sollten wir Dinge verändern, die aus guten Gründen anders gemacht werden sollten?
Ja, und das auch beizubehalten, wenn man dann diese eine Paartherapie in the Middle Ages gemacht hat. Ne? Also nicht so, okay, jetzt haben wir das verhandelt und jetzt war es das wieder, bis wir 70 sind, sondern vielleicht einfach so dabei zu bleiben, Dagmar? Ja.
Also ich glaube, dass man sowas auch toll machen kann. Man kann in eine Paartherapie gehen, aber das ist ja auch immer ein Kostenfaktor. Ist auch, ne, ist ja auch nicht für jeden so machbar. Mhm. Aber man kann auch einfach so ein ritualisiertes Gespräch anführen und sagen, einmal im Jahr Check-Heft-Prüfung, Paarleben, ja. Wir prüfen mal, was ist im letzten Jahr gelaufen, was davon wollen wir im nächsten Jahr genauso machen, wo könnten wir vielleicht etwas verändern. Das wäre natürlich perfekt, wenn man das ein Leben lang machen würde, aber es ist auch super, wenn man es irgendwann später noch anfängt. Wir haben leider manchmal Paare hier sitzen, die 20, 30 Jahre zusammen sind und bei denen sich eben vor 20, 30 Jahren irgendein Modell eingeschlichen hat, die es aber nie besprochen haben oder nie wieder. Vielleicht ganz am Anfang gesagt, ja, du kümmerst dich um die Kinder oder du machst Teilzeit oder wie auch immer. Die haben es aber nie wieder wirklich besprochen. Wie zufrieden macht mich das? Was könnten wir ändern? Wo sind so Rädchen? Sondern das ist so dieser absolute Klassiker. Dann hat sich das eingegroovt und dann ist der Verdienstunterschied irgendwann so groß, dass es sich ja doch gar nicht mehr lohnt. Und dann redet man nicht mehr drüber. Und die Unzufriedenheit wächst und wächst und wächst und wächst. Und auf einmal sind die Kinder aus dem Haus und da sitzen zwei Menschen voreinander, die sich total voneinander entfremdet haben und nur noch genervt sind.
Und ist auch eine Frage von Selbstwert. Mhm. Also oft auch auf der Seite der Frauen. Also wenn sie zurückgesteckt hat, so nenn ich es mal, und auf die häusliche Rolle sich eingelassen hat, dann kommt irgendwann die Frage, was kann ich eigentlich und was möchte ich eigentlich? Mhm. Welche anderen Seiten habe ich, die ich jetzt auch mal zur Geltung bringen möchte? Das will ja jeder dann eben auch mal anders erleben, also einen Selbstwert aufbauen. Und viele Frauen, ehrlich gesagt, erleben wir, dass an diesem Punkt sie sich nicht so gesehen fühlen und auch selber unzufrieden sind damit.
Naja, und ich meine, nennen wir es beim Namen. Du hast es schon gemacht, Dagmar. Wenn diese Situation entsteht und wir haben hier von Verhandlungen und von Interessen gesprochen und meine Verhandlungsmasse ist 1100 netto, dann ist meine Verhandlungsmasse auch dünn. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, was mir jetzt auch wichtig ist, wenn wir hier in diesem Podcast sprechen. Die Frauen, die uns hören, die haben diese Lebensentscheidungen häufig schon getroffen. Und jetzt steht man da und dieses Gefühl so, ja, aber was habe ich denn jetzt in die Waagschale zu schmeißen? Ich bin jetzt vielleicht enthaltet oder was auch immer, berufstätig oder auch nicht, was immer dann jeweils Lebenssituation ist, aber ich habe so wenig Verhandlungsmasse, weil ich kann nicht das Gehalt aufholen, was vielleicht der Partner hat. Und wir reden jetzt hier sehr, also das ist jetzt sehr holzschnittartig, gibt mit sicher inzwischen ganz viele Paare, die das alles anders machen, aber das kriege ich jedenfalls sehr viel mit, dass das so die klassische Verteilung ist und dann ist eben wenig Verhandlungsmasse da. Und ist das was, Dagmar, was ihr auch erlebt? Und was sagt man denn da? Weil da ist es natürlich schwer, dann da alles neu zu verhandeln. Oder wie geht?
Also erstmal geht's ja darum, dass man sich von Vermutungen mal löst und Wissen anschafft. Das heißt, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass jeder weiß, wie viel haben wir denn? Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? Und haben wir eine Immobilie? Was ist eigentlich unser gemeinsames? Wie stehen wir tatsächlich wirtschaftlich da? Mhm. Und das zu wissen, also man sollte als Frau immer, wenn es um Eigentum geht, im Grundbuch mit eingetragen sein, dass dieses Wissen erstmal auch ein Stück Entlastung schafft. Und wenn das in einem späten Beziehungsalter noch nicht geklärt ist, kann man das natürlich immer noch klären. Es gibt ja zum Glück eine Gesetzeslage, die nicht sagt, du bist jetzt mittellos. Mhm. Aber ich muss erstmal wissen, was steht mir denn überhaupt zu? Es geht gar nicht um eine Trennung, sondern es geht darum zu sagen, was ist eigentlich jetzt mein Lebenseinkommen gewesen? Wie viel von dem, was du vielleicht verdient hast, gehört auch mir oder von dem, was erspart ist? Also sich erstmal ein Wissen ranzuschaffen, bevor man sagt, ich bin ja sowieso komplett abhängig. Das ist nicht hilfreich. Also man muss wissen, was ist, um überhaupt agieren zu können, um überhaupt klar denken zu können. Und davor scheuen sich schon viele.
Genau, weil sie dann Angst haben, dieses Thema aufzubringen, Thomas, schätze ich mal, oder?
Ja, wir weisen aber im Buch auch auf einen Zusammenhang hin, den wir wichtig finden, dass nämlich Familieneinkommen sich speist aus zwei Quellen, aus der Care-Arbeit und aus der Erwerbstätigkeit des Partners oder der Partnerin. Und die sind gleichwertig. Wenn man das jetzt mal in Euro aufschreibt, würde man ja sagen, okay, das, was beide Partner beitragen, sind gleichwertige Werte in Euro. Und dann müsste man gucken, wie kann ich zu einer fairen Abmachung kommen, dass der Teil, der Care-Arbeit macht, auch Vorsorge betreibt. Da gibt es Modelle für, dass man eben dann einen bestimmten Beitrag in eine Kapitalversicherung einzahlt oder so, damit diese Unausgeglichenheit langfristig ausgeglichen wird. Das wäre so ein Modell, aber der Grundgedanke ist wichtig. Care-Arbeit ist genauso viel wert fürs Familieneinkommen wie Erwerbstätigkeit.
Genau, und das ist halt häufig dann nicht abgesichert. Also kleiner Spoiler hier dazu, haben wir ganz viele Folgen und machen wir auch noch weiterhin Folgen genau deshalb. Mhm. Wie kann man das ausgleichen? Wie kann ich noch Vermögen aufbauen? Bringt es noch was, auf Vollzeit zu gehen? Ja klar, sind ja noch irgendwie mindestens 15 Jahre bis zur Rente, wenn ich Anfang 50 bin. Also all diese Dinge. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist so ein bisschen Schwarzbrot, aber es bringt einen weg von diesem Gefühl. Und ich finde auch, jetzt vielleicht mal ganz realistisch gesprochen, wenn man einen Kassensturz macht und feststellt, okay, ich kann das nicht auffüllen. Wir müssen, ne, bisher hat sich das gerechnet, weil ich die Wäsche gemacht habe und weil ich hier meistens sozusagen die Hausarbeit gemacht habe. Und realistischerweise, auch wenn ich Vollzeit arbeite, das kriege ich nicht aufgefüllt, dann muss man das eben auch vielleicht den Tatsachen ins Auge sehen, wie es ist. Und deswegen kann man ja trotzdem verhandeln, wie dann die einzelnen Handgriffe im Haus verteilt werden, sodass man nochmal was anderes macht, als da die Putzfrau der Familie zu bleiben. Ne?
Ich glaube, dass es in dieser Form von Beziehung, sagen wir mal zumindest selten, nicht Optionen gibt, um etwas zu verbessern. Es gibt fast immer Optionen, um eine Situation besser zu gestalten, um eine Beziehung konstruktiv neu anzufassen oder neue Facetten zu entdecken. Dass man die Schultern hängen lässt und sagt, das ist eben so, da muss ich jetzt noch durch. Auf gar keinen Fall. Ne?
Das, um Gottes Willen, wollte ich nicht sagen. Aber du kannst ja auch sagen, okay, also wenn mich das so viel kostet, dann lass uns doch mal überlegen, brauchen wir dieses Haus eigentlich noch?
Genau.
Oder was immer es ist, ja? Oder tut es vielleicht einfach auch was immer. Ich will das jetzt gar nicht zu konkret machen, aber so, das kann ich mir vorstellen, dass da Paartherapie so ein Raum ist, der Türen aufstoßt zu Ideen, die man vielleicht einfach zu zweit nicht hat. Und ganz wichtiger Punkt, das wollte ich dich auch noch fragen, Thomas, Türen aufstoßen und du hast gesagt, auch so diesen Raum halten, ne, für Frauen, die dann auch mal sagen dürfen, ich will aber mehr als das hier. Also meine kleine Lebenserfahrung ist, wenn Frauen sagen, wir müssen reden oder oh, lass uns doch mal reden, was Dagmar vorgeschlagen hat, dann P, das große P im Gesicht, weil sie wissen, es wird ein problemorientiertes Gespräch, es muss irgendwas und häufig auch wirklich Angst haben. Was ist dein Eindruck? Weil ihr ja zusammenarbeitet, Dagmar und du. Welche Rolle spielt, dass du da als Mann sitzt und deren Raum vielleicht auch hältst? Ist es ein Fragezeichen? Übernimmst du diesen Job oder wie wirkt das deiner Erfahrung nach?
Ich würde erstmal zurückgehen, wenn die Frage an mich persönlich gerichtet ist, in unsere Zeit, in der wir zum ersten Mal in die Paarberatung gegangen sind und die Frage eher bei mir lag, bist du bereit, dahin zu gehen? Und ich will nicht sagen P wie Panik, ja, aber eine große Unsicherheit. Was erwartet mich da? Werde ich da unter Umständen in eine Zwickmühle geraten, ja, weil die Frau und die Therapeutin mir vielleicht unbequeme Fragen stellen und in meinem Seelenleben rumrühren und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen könnte. Die Unsicherheit hatte ich gehabt. Keine Panik, aber Unsicherheit. Und wir hatten damals, glaube ich, Glück oder eine gute Gelegenheit genommen, weil uns saß ein Tandem gegenüber, also ein er und eine sie. Und ich habe mich dann eben mit einer Unsicherheit dort in der Beratung auch gut zurechtfinden können. Also diese Unsicherheit habe ich angenommen, aber dann eben auch abändern können, ja, in eine Gesprächsbereitschaft und in eine gute Erfahrung. Aha, da werden Dinge besprochen, die wichtig sind und bei denen ich mich auch lassen kann und wo ich sage, da ist in unserem Paarleben was in Bewegung gekommen. Und jetzt, wenn wir hier Paare haben, dann machen wir schon die Erfahrung des Öfteren, dass er sich schwer damit getan hat, zu kommen, und vielleicht ein bisschen unsicherer ist als sie, aber das können wir ganz schnell auflösen. Also das dauert gar nicht lange. Das ist eine Frage der Atmosphäre und einiger guter Eingangsfragen, um eine Sicherheit zu geben, dass hier der Raum ist, um mal miteinander zu reden. Was vielleicht im Alltag so ein bisschen zu kurz kommt.
Und zwar beide Geschlechter.
Ja, ja, beide.
Und nicht mit diesen, also deswegen, wir haben jetzt immer Männer und Frauen gesagt, wir meinen wirklich immer mit und die Lebenserfahrungen, die sie als Männer und Frauen gemacht haben, nicht weil sie Männer und Frauen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass eben das diese Sorge ist, dass in einer Paartherapie, dann, also dass es das eine männliche Sorge wäre, da reden dann die Frauen darüber, wie scheiße die Männer sind und da will ich nicht hin. Ne?
So meinte ich das ja.
Ja, genau. Aber sag mal, wie empfindest du das oder hast es empfunden? Was ist der Grund für dich gewesen, dass ihr es zu, oder für euch, dass ihr euch entschieden habt, das zu zweit zu machen? Hat das was damit zu tun?
Ich glaube erstmal, dass eine Paartherapiesitzung für einen alleine, also den Therapeuten alleine mit zwei Leuten sehr, sehr anspruchsvoll ist. Ich meine, ich liebe anspruchsvolle Aufgaben, aber dass es zu zweit zumindest bei uns so ist, es gibt ja auch Paare, die es anders machen oder Therapeutenpaare, die es anders anbieten. Aber für uns ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir bekommen einfach viel, viel mehr mit, als wenn wir alleine beraten. Wir bekommen noch die Körpersprache mit, die Mimik. Wenn einer, ich auch alleine schon, sagen wir mal, die Zeit zu sagen, kippt da jetzt jemand weg, jetzt müssten wir ihn mal wieder reinholen und so. Das ist zu zweit so viel einfacher. Und dadurch, dass Thomas und ich uns ja auch so gut kennen, also läuft das so wirklich, also im besten Sinne Hand in Hand. Ich muss jetzt nicht den Thomas da pushen oder zurückziehen oder so, sondern es ist so eine unausgesprochene Aufmerksamkeit auf beide. Und es ist ja auch nicht so, dass Thomas für die Männer zuständig ist und ich bin für die Frauen zuständig, sondern wir versuchen, dass immer beide sich die kompletten 90 Minuten wahrgenommen fühlen und wir sie auch wahrnehmen. Das ist zu zweit natürlich doch deutlich einfacher als alleine, ja.
Wir machen ja auch die Erfahrung, Julia, dass wir mit verschiedenen Mustern, die eine Rolle spielen in dem Gespräch. Wir reden ja auch über Muster, die wir in der Kindheit angelegt haben und uns angeeignet haben, die uns auch heute noch bestimmen, dass wir Dagmar mit anderen als ich vertrauter sind, also eher weiblichen und eher männlichen Mustern. Und ich habe schon in verschiedenen Beratungssitzungen auch schon mal von mir erzählt, also mit welchen Mustern ich unterwegs gewesen bin oder noch unterwegs bin. Und vielleicht in der Hinsicht manchmal die männliche Seite besser verstehen oder mehr Empathie aufbringen kann, ja, für die Muster, die dort wirksam sind, weil es gibt solche Muster, die eher weiblich und eher männlich geprägt sind. Und da mal ranzugehen und da auch persönlich zu werden, finde ich immer ganz spannend.
Naja, und damit bist du ja auch ein Role Model, also von jemandem, der in Mustern war, slash ist, wie auch immer, aber der irgendwann gemerkt hat, okay, man kann darüber reden und auch das, kann ich mir vorstellen, verfehlt seine Wirkung nicht in so einer Paartherapie. Ne?
Das ermutigt, ja, also da wird es dann ganz still im Raum und mein Eindruck ist manchmal, Dagmar, kannst mich korrigieren, dass die Ohren der Männer etwas weiter aufgehen, ja, als sie vorher noch gewesen sind. Also da sind die sehr dankbar für, dass, ich will nicht sagen Role Model, aber dass jemand mal spricht über Dinge, die man vielleicht als Mann unter Freunden vielleicht so nicht bespricht.
Absolut. Also ich glaube, dass es schon viel früher losgeht. Oftmals haben die Männer ja den Auftrag, einen Paartherapeuten zu suchen. Und ich glaube, dass es da oft schon geht, wenn sie im Netz oder so suchen, dass sie nach Männern suchen oder nach Männern und Frauen, nach Paaren, weil sie das als Einstieg erstmal irgendwie vertrauter glauben zu finden, ja, weil da sitzt einer von uns, ja, der wird schon ein bisschen gucken, dass es gut läuft, ja.
So ist es und man muss es auch nicht um heißen Brei rumreden, das sind einfach sozusagen die Ängste und auch so die Muster, die man dann eben in der Beziehung häufig hatte, ne, sie redet viel, er redet angeblich nie und diese Dinge, diese Muster, die haben wir im Kopf, im Denken und in der Sprache. Es gibt aber eine Sache, die muss ich natürlich in diesem Podcast ansprechen und die ist frauenspezifisch und das sind die Wechseljahre. Mhm. Mich würde interessieren, in welcher Weise und ob überhaupt das irgendwie zur Sprache kommt, das Thema Hormone. Erstens und zweitens, wie beide darauf reagieren. Ist das ein rotes Tuch für Frauen, wenn Männer das ansprechen? Und kommt es überhaupt zur Sprache irgendwie bei euch, dieses Thema Wechseljahre? Dagmar.
Ehrlich gesagt, dass es so explizit ausgesprochen wird, kommt selten. Ne? Auch von uns nicht, weil es irgendwie, es ist ja auch super unterschiedlich, ja, wie
das
auch,
stimmt, ja.
Also ob man jetzt immer direkt einen Zusammenhang zu einer Veränderung im Blick auf die Partnerschaft mit Hormonen in Zusammenhang bringen kann, da haben wir ja auch schlechte Erfahrungen mit, gerade in unserer Generation. Da sind wir früher oft mit gehänselt worden, ja, ah, sie hat wieder ihre Tage oder irgendwie so diese Sprüche. Mm. Das war ja immer sehr abwertend, dass Hormonschwankungen was abwertend sind. Heute wissen wir ja, dass natürlich auch die Hormonveränderungen in den Wechseljahren unterstützend sind, um mehr Klarheit zu wollen, ja, oder mehr Selbstfürsorge vielleicht endlich mal anzustoßen. Aber dass es thematisiert wird, das kenne ich aus der Paarberatung nicht. Und ich würde ganz allgemein auch sagen, dass es immer noch so ist, dass es eher als Schimpfwort und abwertend in der Gesellschaft wahrgenommen wird und nicht als eine Selbstverständlichkeit, ja.
Ja, dass man sich da sehr in die Ecke geht. Neulich fragte das ein Freund von mir, er hätte irgendwie den Eindruck, dass das wirklich jetzt neu sei, so wirklich so out of all sudden plötzlich krasse Streite und wurde auf einmal gar nicht was, und ob er das mal ansprechen dürfte. Und habe gesagt, das ist, wahrscheinlich stimmt's vielleicht, aber es ist wirklich tricky, ne? Weil man dann sich so, genau wie du sagst, so nach dem Motto, oh, jetzt hat sie wieder, ne, ihre Tage sozusagen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein riesengroßer Faktor. Wir können es ja einfach so machen, ihr legt in eurer Praxis unseren Podcast aus und dann können die Männer mal reinhören. Nein, aber ich kann mir denken, dass bei denen es dann wirklich Symptome sind, die Relevanz haben, wie, weiß ich nicht, du schläfst gar nicht, ne? Mhm. Du bist wahnsinnig reizbar, du bist einfach, also wir haben eine Folge, die heißt Burnout oder Wechseljahre, dass Leute wirklich ihren Job teilweise kündigen, weil sie denken, sie haben Burnout, dabei haben sie einfach nur, sind sie nicht gut eingestellt mit Hormonen, dass das einfach eine Rolle spielt. Hätte mich interessiert, aber ihr sagt, das ist jetzt nicht so explizit, es ist mehr so die Schallwellen, die das dann vielleicht mit sich bringt, ne?
Also ich sag mal, das wir aus der Beratung kennen, ist, dass Frauen manchmal über ihre mentale Erschöpfung, über ihren Kummer, vielleicht auch über ihre Wechseljahre angesprochen oder nicht angesprochen sprechen und Männer am liebsten sofort eine Lösung präsentieren. Ja, dann musst du einfach mehr Sport machen und so weiter, ja. Und es bei uns dann oft einfach mal den Raum gibt oder den Hinweis gibt, dass es einfach auch gut tun kann und tröstlich sein kann, wenn ein Partner das einfach nur wahrnimmt. Sagt, ich sehe, du bist sehr erschöpft und du schläfst sehr schlecht. Komm, ich nehme dich mal in den Arm. Und fertig. Und es gar nicht jetzt da direkt wieder ein Angebot und da und dann machen wir das, sondern es einfach mal wahrnehmen und zu sagen, ah, habe ich da nicht diesen klugen Podcast gehört? Es ist völlig normal, dass das passiert. Ich weiß das, ich sehe das, ich nehme dich in den Arm.
Ich kann mir helfen, wichtig.
Genau. Ja.
Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir von der Brigitte kennen die Herausforderungen, die Frauen bewegen. Mit den Online-Kursen der Brigitte Academy findest du Lösungen, praxisnah, inspirierend und von Expertinnen entwickelt. Echte Themen, echte Menschen, echte Impulse. In unseren Shownotes findest du den Link, der dich dahin führt. Draufklicken und noch bis zum 31. Januar 30% Neujahrsrabatt auf alle Kurse der Brigitte Academy erhalten. Und weiter geht's.
Vielleicht ist es eine gute Idee, Männer da in das Thema stärker reinzuholen. A, das, was du gesagt hast, Dagmar, dass sie nicht direkt meinen, sie müssten irgendwie aktiv werden, ja, um Dinge zu stabilisieren oder besser zu machen. Aber auch B, um sich vielleicht auch nicht persönlich angegriffen zu fühlen. Ja. Ja? Also wenn die Frau, ich sag mal, mehr Klarheit einfordert, ja, oder wenn sie mit ihrer Rolle hadert, dann ist es nicht ein Angriff auf den Partner oder auf das Beziehungsmodell, sondern erstmal eine Lebensäußerung, die vielleicht aus diesen Hormonschwankungen sich ableitet.
Ja, und ich meine diese Sachen, ich weiß, eine Freundin hat neulich wirklich 12 Wochen geblutet.
Ach Gott.
Ja, 12 Wochen nicht geschlafen, geblutet, fix und foxy. Das ist nichts, was du jemandem, das erzählst du auch deinem Mann nicht, weil es ist einfach, es ist kein Thema. Es ist eh schon alles super schwierig.
Ja.
Aber in der Folge kannst du dir vorstellen, wie du drauf bist. Und der andere denkt so, Alter, was hat sie denn jetzt wieder? Ja, so, und das mal, dass einem das mal klar ist, also welches Ausmaß das annehmen kann, finde ich wichtig. Ich habe eine ganz wichtige Frage noch zum Schluss, nämlich eurer Erfahrung nach, diese Frage, sie zu beantworten, should I stay or should I go? Ja, wie euer Buch auch heißt. Es gibt ja eine zweite Textzeile, auf die ihr auch eingeht in dem Buch, oder natürlich ganz, ganz viele, aber eine, die darauf folgt, nämlich if I go, there will be trouble and if I stay, it will be double. Und jetzt frage ich mich, welche Rolle spielen Kinder, auch wenn sie erwachsen und ausgezogen sind, eurer Erfahrung nach bei diesen Überlegungen noch? Man könnte ja denken, jetzt sind die weg und raus und im Studium jetzt, ne? Wie bewegt das noch die Paare?
Ich kann erzählen, dass wir auch schon Paare hier hatten, bei denen die Kinder noch im Haus sind und die Zeugen, Zeuginnen gewesen sind, diese Auseinandersetzungen. Und die Kinder haben ein gutes Gespür dafür, dass da etwas aus dem Ruder läuft und so nicht mehr tragbar ist. Und die haben dann gesagt, Mama, Papa, ihr müsst was machen. Also die Eltern waren bereit, das irgendwie noch miteinander auszuhalten und weiterzumachen, vielleicht wegen der Kinder. Und die Kinder haben, also es waren Teenager in den meisten Fällen, die sagen dann, das ist nicht gut, ja, für uns alle, ihr müsst was machen. Und dann kommen die zu uns und legen es auf den Tisch und das ist auch gut so, dass es dann passiert. Das ist so eine Beobachtung.
Ja, ich glaube aber, deine Frage ging ja auch so wirklich an die erwachsenen Kinder, die schon aus dem Haus sind. Ne? So habe ich es jetzt verstanden, Julia. Also ich glaube, dass es gibt ja viele Untersuchungen darüber, dass auch erwachsene Kinder, deren Eltern sich trennen, das nicht wollen. Man will nicht, dass sich die Eltern trennen. Das wollen kleine Kinder nicht, wollen mittlere Kinder nicht, wollen auch ganz erwachsene Kinder nicht, weil es immer noch nach Scheitern klingt, ja. Und ich glaube, das ist in unserer Beobachtung, dass auch die erwachsenen Kinder, auch die aus dem Haus schon sind, schon noch Einfluss haben auf dieses Tabu, darüber nachzudenken. Wir reden ja gar nicht sofort von Trennung. Wir reden davon, dass Trennung eine Option ist. Und ich glaube, dass man das sehr gut vermitteln kann, zu sagen, wir gucken einfach mal, was gerade gut für uns ist und wie es für uns weitergehen soll. Das werden reflektierte erwachsene Kinder auf jeden Fall mitgehen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und wie gesagt, es gibt so viele Optionen. Es gibt die Option gehen und bleiben. Es gibt die Option, eine Beziehung anders zu definieren und zu sagen, ja, was heißt denn, wir können ja auch jeder ein eigenes Zimmer haben und wir leben eine WG, ja, wenn es die räumlichen Vorgaben gibt oder so. Also die Frage zu stellen an sich bedeutet ja nicht sofort Trennung. Und eine Trennung bedeutet nicht sofort, also auf gar keinen Fall, dass meine Eltern nicht mehr da sind, ne, und nicht mehr greifbar sind für mich.
Naja, es ist natürlich dieses Zuhause und dieser Hafen und dieses Kummerzimmer sozusagen, ne? Also dann muss ein Haus verkauft werden, hoffe ich, wenn das so weit kommt. Jetzt mal ganz ehrlich, Thomas, an dich die Frage. Habt ihr Paare, die dann sagen, ja, weil uns das so wichtig ist, dass das einfach ein Hafen bleibt und dass wir irgendwie Familie bleiben, machen wir jetzt quasi so eine Art WG-Lösung und damit happy sind?
Ob sie dann happy damit sein werden, wissen wir nicht, von hier aus betrachtet. Aber die Situation gibt's schon. Also, dass zwar Trennung im Raum steht oder auch der Anlass ist, um mal eine Beratung aufzusuchen, aber dann mit der zweiten Frage, die dann von uns kommt, möchten Sie denn eigentlich an der Beziehung festhalten und dann zweimal ja irgendwie schon hören, dann geht die Tür auf, um mal zu gucken, wie kann das denn aussehen? Und es auch okay sein, wenn die beiden sagen, der Kinder zuliebe und dieses Projekts zuliebe, werden wir es erstmal ein, zwei Jahre so weitermachen und gucken, dass wir das Ganze etwas so gestalten, dass wir zufriedener werden.
Luftiger. Ja. Ich will es vielleicht nur einmal sagen, euer Buch, weil du das vorhin gesagt hast, Dagmar, nicht jeder kann jetzt irgendwie zur Paartherapie gehen und sich das leisten, ist ja im Grunde ein Wegweiser für genau diese Menschen, die dann vielleicht einmal investieren und sagen, so, da sind Fragen drin, an denen wir uns langhangeln können, die vielleicht auch ein Gespräch ganz anders möglich machen und wir knüpfen uns einmal im Monat welche vor oder wie auch immer. Also, dass man auch jetzt das nicht nur bei euch machen oder bei Paartherapeuten machen kann, sondern eben auch einfach selber diese Fragen sich stellen kann.
Man kann ganz viel selber machen und ich finde, das Buch ist wirklich auch, weil wir gesagt haben, wo wir können ja nicht all unsere Erfahrungen und all unsere Erkenntnisse in die Welt hinaustragen und eine Paartherapie ist eine große Hürde und auch eine finanzielle Herausforderung. Und ich glaube, dass unser Buch und wahrscheinlich viele andere Bücher auch, aber auf jeden Fall so Impulsgeber sein können, nochmal über Dinge zu sprechen und also man muss es auch nicht von A bis Z, sondern man schlägt vielleicht mal auf und sagt, oh, hier ist das Thema Sex oder hier ist das Thema Hausarbeit oder so. Ja, also so, wo man sich nochmal ein bisschen reinlesen kann und dann vielleicht mal ein Gespräch sucht. Also wir haben so viele Tipps auch drin.
Ja, also ich kann sagen, es ist sehr accessible und sehr snackable geschrieben, sodass man das wirklich leicht wegliest und trotzdem sehr strukturiert.
Eine Freundin hat uns geschrieben, der Titel ist ja durchaus groß, Stay or Go, aber sie hat geschrieben, ich wusste gar nicht, dass ich das Buch gebraucht habe. Also vom Titel her vielleicht nicht, ja, aber bei dem, was drinsteht und was sie offenbar gut mitnehmen konnte für ihre Beziehung, da war sie dankbar für. Und so ist es, glaube ich, auch.
Ich hoffe, dass jetzt ein paar Leute Ideen davon haben, was Paartherapie sein kann. Verschickt es auch gerne an Partner oder Freundinnen. Was ist das überhaupt? Was machen die da überhaupt? Ich danke euch beiden fürs Kommen, in Anführungsstrichen, fürs nochmal teilen, was euch bewegt bei eurer Arbeit. Und ich danke euch fürs Dranbleiben. Lasst uns doch mal wissen, ob ihr euch noch mehr Folgen zu Partnerschaftsthemen wünscht. Ja, oder was euch sonst noch auf dem Herzen liegt, gerne an podcast@brigitte.de. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben endlich wieder neue Flyer. Also wenn ihr Flyer auslegen wollt in eurer Frauenarztpraxis, Paartherapeutenpraxis, Apotheke oder wo auch immer, bestellt sie auch gern unter podcast@brigitte.de. Auf dem Flyer findet ihr jetzt auch andere Angebote der Brigitte rund um die Lebensmittel. Wichtig, bitte die Flyer wirklich dort nur auslegen, wo ihr selber Verfügungsgewalt habt oder wo ihr gefragt habt. Soll ja eine ausdrückliche Zustimmung sein. Ich danke euch sehr, ihr beiden nach Köln.
Tschüss nach Hamburg.
Danke, Julia.
Und sage adieu. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.